Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie jetzt zu dem zunächst letzten Schwerpunkt unserer Konferenz Geist gegen Gene zur Zukunft des Menschen. Wir wollen hier ausdrücklich nicht der Bio-Fortschrittseuphorie folgen, die uns glauben machen will, es stünde durch die Kartografierung, wie es genannt wird, des menschlichen Genoms eine Revolution in Medizin, Biologie und gar des menschlichen Daseins ins Haus. Vielmehr interessiert hier die Frage, wie und auf welche Art und Weise die neuen Versprechungen, die da heißen Reproduktionstechnik, Präimplantationsdiagnostik, Keimbahntherapie, Klonen und so weiter, wie diese Techniken das Selbstverständnis des Menschen beeinflussen und wie sie sich über das Reden über diese Techniken schleichend unsere anthropologische Norm verändert. Am wirkungsvollsten seien Worte, so Le Bon, der eine Theorie der Massen schrieb, deren Sinn schwer zu erklären ist. Also am wirkungsvollsten seien Worte, deren Sinn schwer zu erklären ist. An derartige Worte knüpft sich eine Art magische Macht, als ob sie die Lösung aller Fragen enthielten, so Le Bon. Ein großes Thema, die Zukunft des Menschen, erfordert auch große Denkerinnen und Denker. Ich freue mich ganz besonders, Ihnen Herr Professor Ivan Illich und Frau Dr. Silja Samerski vorzustellen und anzukündigen. Herr Illich, der über Studienabschlüsse in Philosophie, Theologie, Festkörperphysik, römisches Recht und Geschichte verfügt und in der ganzen Welt forscht und lehrt, interessiert sich eben dafür, wie er uns selber schrieb, was wir oben angedeutet haben, nämlich die Genese und die symbolische Wirkung moderner Selbstverständlichkeiten zu verstehen. Frau Silja Samerski ist Genetikerin und gehört zum engsten Arbeitskreis Ivan Illichs. Ich freue mich sehr auf Ihrer beider Vortrag. Bitte schön.
Danke. Naja, in den anderthalb Stunden, die ich in dem, hören Sie alle gut? Ja, in den anderthalb Stunden, die ich in den Räumen hier gestern und heute verbracht habe, wurde mir schon dreimal Verwunderung ausgedrückt, dass ich noch da bin. Und eine Dame hat mir gesagt, was, Sie sind noch am Leben? Also, sie wollte sich verifizieren. Wissen Sie, wenn man alt wird, dann setzt eine Art von Grübeln ein. In der einzigartigen Welt, mit der ich 75 Jahre lang schwanger gegangen bin, die ich irgendwann mal in der Todesstunde wahrscheinlich abgeschlossen, als mein Leben draußen sehen werde, an der Welt, in die ich also gelebt habe, sind menschliche Erlebnisse immer wichtiger geworden. Die Theorien, die Einsichten, die Einfälle, die Geistesblitze, aus denen ich sie früher versucht habe zusammenzuweben, sind in der Masse schön gebacken aufgegangen. Aber an diese Momente erinnert man sich. Und deshalb grüble ich gerne über diese Momente, tue es am liebsten in guter Gesellschaft und danke Frau Heidmüller, mir die gegeben zu haben. Also, wohlauf, danke. Zweitens, dass sie verstanden hat, dass zu der Sache, über die sie sprechen will, ich, Schüler hat da gar keinen Zweck zu sagen, nicht dort werde ich heute bin, wenn die Silja nicht mit ihren aufregenden Evidenzen und mit ihrer für mich großpapaartigen, Entschuldigung, Distanz hätte nachdenken müssen. Ich wäre nicht da. Nun habe ich mir gedacht, ich will diesmal mal mit Ihnen grübeln über etwas, was ich vor Jahren erlebt habe. nämlich darüber nachzudenken, wie ich zum Bewusstsein meiner Nase gekommen bin. Ich gehöre zu der biologisch-okulistischen Gruppe von Menschen. Ich gehöre in eine Bevölkerung, die nicht die normale Bevölkerung ist. Meine Nase ist so groß, dass sie in mein Blickfeld hängt. Ich kann also die Welt nicht sehen, ohne auch über meine Nase zu schauen. Das hat mir schon viele Schwierigkeiten gemacht, denn dann benimmt man sich auch in einer eigenartigen Weise. Aber dass meine Nase ein Rassenmerkmal ist, das habe ich am 1. April, vielleicht war es der 2., das weiß ich nicht, 1938, das ist ein leicht zu erinnerndes Datum, 2 Wochen nach dem Anschluss von Rumpfösterreich, dem, was von der Monarchie übrig geblieben ist nach dem Ersten Weltkrieg, an das Deutsche Reich. Das war also 2 Wochen nach der Annexion, oder wie man sie ja sein will, dem Verschlucken, der Heimkehr ins Reich. Ich erinnere mich noch, wie in einer Deutschstunde von einem sehr dicken Professor, dessen Namen ich mich nicht mehr erinnere, Herr Professor Jeff Chick, der Gymnasialprofessor für Naturkunde, sowas gab es damals, Naturkunde, hat mich gerufen, hat mich durch eine Anzahl von Klassenzimmern im Gymnasium geführt und mich in Profil aufgestellt. Ja? Also eigentlich soll ich Ihnen hier zeigen, ja, da sind Sie meine Nase ungestört. Um dem Lehrer zu erlauben, an meinem Organ, so nannte er das, damals musste er nicht darauf, dass dieses Organ war, hinweisen, diesem Organ da, meine dinarisch-jüdische Belastung und Abstammung darzustellen. Das war noch zu jener guten alten Zeit im Hitlerreich, in der dieser Bub da ein Halbarier war. Mit der Novellierung des Nürnberger Gesetzes, die Herr Kleges und die Leute meist vergessen, wurde anderthalb Jahre später mit sehr lebensbedrohenden Konsequenzen vom Halbarier, wo das arische Erbgut noch unter Staatsschutz stand, zum Halbjuden. Das vergisst man meist, auch was man da an Mathematik lernt. Heute, 63 Jahre später, möchte ich aus diesem Grund selber die Semantik meines Profils Ihnen zuliebe, das ist das erste Mal, dass ich sowas versuche, einsetzen, um den Kontrast zwischen Rezeption von Rassenkunde und der Rezeption, kann ich sagen, Genkunde? Genkunde? Nein, das heißt eigentlich Genwissenschaft. Kunde könnte sich das nicht recht leisten, Ihnen zu demonstrieren. Nun, Professor Shevchik, ich glaube, ich kann mir da was leisten. Die Atmosphäre in diesem Raum hat mich auch geärgert. All dieses Schreckensgeschichten aus der Hitlerzeit, ich habe sie durchlebt. Und ich bin der Sache entgangen. Ich bin also genauso ein glücklicher Überleber wie du oder sie da. Aber vor 18 Jahren, nicht vor 63 Jahren, sondern vor 18 Jahren, wurde nicht nur meine Nase diagnostiziert als ein Merkmal für Erbgut und Rasse, sondern auch die damals noch kleinere Beule da in Chicago, vom besten Mann der Welt, der entsetzt noch, wie gesagt hat, warten Sie 5 Tage, bis die Antwort von 2 anderen Kollegen da sind, als bösartiger Krebs nennt man das, gell? Ich habe also 2 verschiedene diagnostizierte Organe oder Objekte oder was immer Sie wollen, in meinem Profil, nicht? 1 und 2. Außerdem kommt man jetzt daher und spricht von Genen. Das ist nicht einmal die Diagnostik eines Gewebes, sondern die Diagnostik von etwas, was ich der Celia als Genetikerin zu beschreiben überlasse. Ich muss mir das hinlegen, sonst schwitze ich zu lange. Ich bin also beiden Diagnosen entkommen. Sie haben mich nicht gewaschen, wie sagt man auf Deutsch, ich bin ungewaschen geblieben von beiden Gefahren.
Unbeleckt.
Hä? Unbeleckt. Unbeleckt ist das. Ja, so ist das, aber nach Clinton ist das nicht so leicht. Also jedenfalls. Mir kommt es darauf an, dass Sie mir erlauben, durch diese doppelte Distanzierung, Nasendiagnostik, und sagen wir, nehmen wir das als Symbol, als Emblem der modernen sogenannten Gendiagnostik. Wenn Sie wollen, in der Diskussion später wird Silja Ihnen erklären, warum wir davon abgekommen sind, das hier Diagnostik und das hier Diagnostik zu nennen. Diagnostik geht auf Heilen aus, wenn das ja Befunde sind. Ob ich recht hatte, es als Befund zu behandeln, oder ob ich es hätte als Diagnostik akzeptieren sollen, wusste ich damals nicht. Jetzt kann ich den Ärzten, mich und die Ärzte lustig machen. Nun erinnere ich mich auch, wie an jenem Vormittag, als ich in die Klasse zurückkam, ins Klassenzimmer, ich war ein 13-jähriges Büble, Professor Paradeiser, so hat er geheißen, Karl Paradeiser, der Lateinlehrer, in die Klassenzimmer kam und da lag jetzt nach 2 Wochen endlich angeliefert ein ordentlich gerahmtes Bild von Hitler auf dem Katheder. Und Paradeiser hat das Bild angeschaut, sie einen Moment stumm dagestanden, ein großer, schlanker Mann und es gab der Hitler, der gehört entweder dort aufgehängt, wo sie das Kruzifix abgehängt hatten in Österreich, oder, auf die Lade gezeigt, eingesperrt. Paradeiser hat damit seine eigene Anschauung, Weltanschauung, ziemlich klar dargestellt. Kein Wunder, dass er wenige Monate später schon wegen schlechten Witzen auf den Mond ging. So nannte man damals das Gefängnis im 8. Bezirk, der an den 1. Bezirk in Wien an der Ringstraße angrenzt. Paradeiser hat einige Jahre KZ überlebt. Ich hatte die Gelegenheit, ihm beinahe schon auf seinem Sterbebett für seinen Mut zu danken, der es mir möglich gemacht hat, eben schon mit 12 über Naturkunde, ich habe sie dann studiert, wie gesagt, ich habe mich bemüht, ich habe sogar ein, wie gerade gesagt, ein Doktorat erworben, aber jedenfalls über Naturkunde, mit einem kleinen Lächeln zu denken, dass ich zu theoretischen Positionen, die ich hier in diesem Zusammenhang nicht ausbreiten muss, ausgewachsen hat. Heute, wenn man sich wie die Silja und ihre Freunde oder wie wohl einige unter ihnen zu den Menschen zählt, die über Gen ebenso mitleidig lachen wie über Rasse. Das ist wirklich das ist ein naturwissenschaftliches Konzept gewesen. Ich spreche zu Menschen, von denen ich nicht sicher sein kann, dass sie, wie soll man das übersetzen, nicht in Glaubensfragen gibt es Gläubige und Atheisten. In diesen Sachen gibt es wohl Gen, nicht Gottgläubige oder Atheisten, Gengläubige und wie nennt man das Gegenteil? Ich habe mir gedacht, Agenisten. Aber die Silja hat mir gesagt, Agenetiker wäre besser. Was klingt, mir scheint das... Was meinst du? Also,
Organisten klingt schon ganz gut.
Ja, ich meine, das sind so Dinge, für die man Frau Heidmüller danken muss. Das Nachdenken, das Vorbereiten für so eine Sitzung hat den Vorteil, dass es zur Konzentration zwingt. Ich bin immer dankbar gewesen für diese Gelegenheiten. Ich habe hier Menschen, die sich im Widerstand gegen das Gen, nicht das Gen, sondern die Genetik, die Ausführung, die Durchführung, die Methoden der Genetik, die Akzeptation der Genetik einsetzen, sind ja meist ganz brav gengläubig. Und ich kann hier nur, wir müssen beide sehr vorsichtig sein, denn wenn ich spreche nicht für Sie, ich spreche für mich, bin gottgläubig. Ich glaube an den. Aber wenn ich vor einer Gruppe von wie letzthin auf der französischen Akademie sitze, dann bin ich sehr vorsichtig, niemanden zu beleidigen, indem ich das herauskehre. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wenigstens, was die Sieger tut, ist was anderes vielleicht, möchte gerne hier als einer auftreten, der sich deutlich und scharf als Agenetiker bezeichnet, der weiß, dass das Zeug ein Konstrukt, eine Wissenschaftskrücke und ich mag nicht vielleicht vom Opium sprechen, denn dem verdanke ich meine Existenz seit 15 Jahren. Opium ist natürlich Mohn. Also ich bin nicht vom Opium des Volkes, so wie heißt das bei Marx? Ja, sprechen. Sondern eher vom Heroin heute. Abhängigkeit von Gengläubigkeit. Also bitte im Vorhinein, ich bitte um Verzeihung, wenn hier Leute durch unsere Überlegungen in etwas, was ihnen heilig ist, nämlich die Existenz von Erbschafts, nein, von, du weißt, wie man das sagt, Atomen, notwendigerweise glauben müssen. Ja, Zeit, ich habe noch 5 Minuten. Den nächsten Satz oder Begriff habe ich erst heute zu formulieren gelernt, als wir im Hotelzimmer saßen, mit Matthias und Cecilia und ich, und die Cecilia mir gesagt hat, wie hast du das ausgedrückt, das war ganz richtig, nicht an den Hindenken. Menschen können sich nicht aus dem Gen-Enthusiasmus lösen, weil sie nicht wissen, wohin zu denken. Und jemand anderer, Sie da haben mich gefragt, gestern, gell, was hast du denn da eigentlich vor? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte gerne Menschen ist so ein schlechtes Wort, Männer und Frauen, die ich anschauen kann, die ich kenne, die zu denen ich du sagen kann und zu denen, wenn ich sage, auch der Geruch bei ihnen und das Gehör, das Hören der Stimme zu verstehen gibt, dass ich auf das letzte Unaussprechliche in mir hinweise. Ich möchte denen, die mir zuhören wollen und mit mir wirklich sich unterhalten, sprechen, Fragen und Antwort stehen wollen, es möglich machen, sich gegenseitig zu helfen, im Erleben davon, dass man auch in diesem Zeitalter der Raumsucht, der Gensucht, der Globalität noch wirklich miteinander sein kann. Das kann man nicht per Kommunikation. Das kann man nicht global. Dass man also im Absurdistan, das mich da umgibt, ich muss Menschen in Bezug auf die Informationen über den nächsten Zug nach Berlin ernst nehmen, auch wenn ich weiß, dass sie verrückt sind. Und ich in verrückt worden sind. ich muss unter ihnen leben, aber es ist doch ein Riesenunterschied zwischen den Menschen, unter denen ich lebe, die Welt, in der ich lebe, und die Menschen, mit denen ich lebe. Die Welt, aus der heraus ich leben will. Was wir beide zu sagen haben, hat deshalb nur indirekt etwas beizutragen zur Planung, zur Strategie, wie man vorgehen könnte, damit der Bundestag sich nicht entblödet, sich durch dieses stundenlange Geschwätz als eine Versammlung von Gengläubigen zu identifizieren. Nur indirekt können wir etwas beitragen. Dadurch, dass wir das Gespräch zwischen in kleinen Gruppen, die nicht notwendigweise miteinander in Verbindung stehen müssen, aber können, über dich und mich, nicht als ein Genom, das hier zum Ausdruck kommt, versteht, also nicht ein Genom, das ein Genotyp, der einen Phänotyp erzeugt. Wenn jemand meint, dass das hier sitzt, bitte gehen Sie weg. Hören Sie uns nicht weiter zu. Ich weiß, dass das nicht so etwas ist. Außerdem, entschuldigen Sie, weiß ich natürlich, deshalb habe ich mich so vor Sie hingesetzt, dass es mir erlaubt ist, mich über die Hitlerzeit lustig zu machen. Die Frage, ob das erlaubt ist oder nicht, ist gerade in Riesendiskussionen zur Sprache gekommen. Mehr noch, dass ich Ihnen sagen kann, Erbgut zu Hitlers Zeit, Diagnostik per Nase, mein Gott, man fühlt sich doch fast unglaublich, dass auf so einen Quatsch, ich weiß nicht, welcher Patient, also ich bin kein Soziologe, der Österreicher, ich sage das, damit Sie sich nicht deutsch fühlen müssen hier, sondern Ausländer dem gegenüber, der Österreicher zum Opfer gefallen ist. Es scheint aber mir in irrem Kontrast zu stehen, was damals geschah, zur Zeit der Weißen Rose, und dem, was heute geschieht. Wieso innerhalb von einem Jahrzehnt sich, nicht die Weltbevölkerung, aber ich würde sagen, der Großteil der akademischen Weltbevölkerung, das ist ein ganz besonderer Typus von Wesen, zum Genglauben bekehrt haben. Ich möchte also Ihre Entkehrung oder was immer Sie wollen, irgendwie vorwärts treiben. Nun, Achtung bitte. Ich habe gestern mit Peinlichkeit gehört, wie vom Vergleich, der Möglichkeit des Vergleiches oder dem Verbot des Vergleiches zwischen Hitlers Rassenkunde, Rosenberg genauer, und moderner Lebenswelt oder sonst etwas, Medizin, gesprochen wurde. Weder ich noch die Celia machen irgendeinen Vergleich zwischen Auschwitz und dem modernen Spital, wie sagt man das auf Deutsch, Krankenhauswesen, das international ist, global ist, auf das Menschen Recht haben. Menschen hatten kein Recht auf KZ-Internierung. Sie haben ein Recht auf Internierung im Krankenhaus. Ich mache keinen Vergleich. Ich stelle einen Kontrast her. Aber wenn ich nicht einen Kontrast herstelle, zwischen Ihnen da, weil Sie gerade lachen, und einem Nilpferd, bin ich dumm. Und wenn man sieht, dass der Iwan Ilitsch auf den Kontrast zwischen ihnen und einem Nilpferd für möglich hält, ja, ist doch selbstverständlich möglich. Es lässt sich nichts vergleichen, aber es lässt sich doch allerhand herausbringen, warum ich ehrlich gesagt sie lieber anschaue als ein Nilpferd. Nicht? Also ich versuche, den Unterschied zwischen der Verwendung von Kontrast und der Verwendung von Vergleich, wenn man das tut, was ich von Frau Duden, die dort sitzt, gelernt habe, Geschichte einzusetzen, und durch das Studium einer geschichtlichen Epoche, das genaue Studium, mein Unverständnis, meine Verständnisschwierigkeiten für die Nazizeit, oder ich bin im 12. Jahrhundert zu Hause, für Paris im 12. Jahrhundert herausbringt und dadurch klarer sieht, anhand dieses Nilpferds, was ich heute hier in dieser Epoche vor mir habe. Ich habe Ihnen die Einleitung über meine Nase gegeben, damit Sie bitte die Angst davor verlieren, zu kontrastieren und dabei zu erschrecken, wie enorm die Entmenschlichung, die Entkörperung, die Entfleischung, die von den Leuten bezahlt wird in Besitz Versicherung, oder gar die armen Leute keine Versicherung haben, oder denen die Versicherung nicht gut genug ist, mit ihrem eigenen Geld. Das kann natürlich die gute Arierin nicht, Entschuldigung, wie sagt man, hier, Goethe sagt man auf Jiddisch, nicht sagen. Aber ich habe hier eine erste öffentliche Gelegenheit, in der ich sagen kann, danke Silja, fürs, was du als Schülerin von der Barbara, nächste Woche Doktorin, jetzt schon in nächster Generation mir zu verstehen gegeben haben. Darf ich dich bitten?
Mhm. So, jetzt habe ich natürlich. Gut, ich.
Jetzt die Zuhörer kann immer mehr ablesen.
Ich wollte mich, da ich jetzt zu Wort komme, auch nochmal ganz kurz, ganz schnell bedanken. Erstmal bei allen, die hier hergekommen sind und besonders bei Frau Heidmüller für die Einladung, weil ich mich sehr freue, hier mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, sowohl jetzt hier im Gespann mit Iwan Ilitsch als auch nachher bei der Podiumsdiskussion.